Danke, Herr. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin wir zu ihm rufen? Wir sind außergewöhnlich privilegiert. Wir haben einen gewaltigen, mächtigen Herrn, einen gewaltigen, mächtigen Herrn. Und ich möchte heute in Bezug auf ihn singen und ihn preisen ein paar Gedanken mit euch teilen. Das beschäftigt mich seit einigen Wochen. Und ich habe so gedacht, so unserem Einstieg hier mit Anbetung und Lobpreis, da haben wir dem Herrn wirklich alle Ehre gebracht und ihn auch erhoben. Und der Herr liebt es, unter seinen Kindern zu sein. In der Regel oder sehr oft ist es ja so, dass Menschen Gott preisen, wenn sie etwas von ihm wollen. Ich preise jetzt mal schnell, dann wird er schon. Ist so dieses berechnende Lobpreisen, dieses berechnende Danksagen. Opfere Gott Dank, bezahle dem Höchsten deine Gelübde, dann er wird dich dann erretten und du wirst ihn preisen. Also werde ich mal schnell meinen Dienst absolvieren. Halleluja, Herr, ich preise dich, du bist wunderbar. Wo bleibt mal Cola? Das muss doch der himmlische Automat jetzt ausspucken. Das muss doch jetzt da rauskommen aus diesem Automaten. Und es gibt viele Bereiche, wenn wir denken allein an Verse, der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes, dann wissen wir, darüber hatte ich schon mal gesprochen, dass Lobpreis nicht allgemein einfach Lobpreis ist, sondern im Alten Testament, da ist, wo Gott drin wohnt, da gibt es verschiedene Bereiche oder Worte, die Lobpreis mit Lobpreis in unseren Übersetzungen wiedergegeben sind. Aber gibt es ein Wort, das geht dann einfach damit runter, das heißt unter, das heißt Tehila. Also Gott wohnt im Tehila seines Volkes. Also nicht in jedem Lobpreis, nicht, aber es gibt dieses Tehila, da ist er speziell zu Hause. Das ist dieser geistliche Lobpreis, das ist dieser Lobpreis, der nur ihn meint, der auf ihn ausgerichtet ist. Da geht es nicht, weil ich was will, nur weil du Gott bist, weil du wahrhaftig bist, weil du treu bist, weil du so gütig bist, weil du so wunderbar bist. Ich preise dich über alles, weil du Gott bist. Gott sagt, das ist schön, wenn man mich einfach mal preist, um meinetwillen, um meiner Person willen, der ich bin, einfach mich zu preisen. Und im Neuen Testament ist es das neue Lied, das geistliche Lied, das ist das Singen in Sprachen. Aber selbst, also das ist schon dieses Singen in neuen Sprachen, aber wir werden hinterher auch sehen, auch Hymnen können so geistlich in die Gegenwart Gottes hineingesungen werden oder zu ihm gesungen werden, dass wirklich Grundfesten von Gebäude und Situationen und Umständen erschüttert werden und sich auch verändern. Wir haben einen gewaltigen, herrlichen Gott. Ich möchte den ersten Überschrift sozusagen, singe und preise den Herrn, weil er es wert ist, um seiner selbst willen. Einfach, weil er Gott ist. In Psalm 115, Vers 1 sagt der Psalmschreiber, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Und das Wort Treue ist auch Wahrheit. Treue und Wahrheit ist das gleiche Wort. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Wir sind ja so sehr auf Ehre. Wir wollen am besten, wir wollen immer geehrt werden. Ich sagte das ja auch letzten Sonntag, auch in Bezug auf Vergebung. Oh Mann, da sind wir doch so schnell, da beleidigt mich vielleicht einer und dann bin ich gekränkt bis zum geht nicht mehr. Du hast ja schließlich meine Ehre verletzt. Das nennt die Bibel Stolz. Darum, um solche Menschen bin ich immer froh, muss ich mich nicht kümmern, weil das kümmert sich Gott drum. Gott sagt, er bringt die Stolzen zu Fall. Und es geht sogar so weit, er sagt, dass ihr ganzes Haus und Leben zerstört wird, wenn sie ihren Stolz nicht aufgeben. Also ich will lieber, dass Gott die Ehre zukommt. Und Paulus sagt, wir werden manchmal angefochten, angegriffen. Wir sind unter vielen Beleidigungen und manchem Stress. Aber wir verherrlichen Gott, wir preisen Gott. Es geht um seine Ehre, nicht um unsere Ehre. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue und Wahrheit. In Psalm 138, Vers 2 sagt er, ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel. Ich habe gesagt, welch eine Herzenshaltung dieses Mannes, der nicht einfach in Gottesdienst kommt. Es gibt ja viele Stellen, er sagt, wie er in einem der Psalmen schreibt, ich bin so gespannt, wenn ich dann schaue und dann sehe ich schon vor meinem Auge, wie sie alle Richtung Tempel gehen zum Gottesdienst und ich jauchze schon und juble, weil ich werde mit einer von ihnen sein. Ich werde mit einer sein, der auf dem Weg ist zu diesem Gottesdienst, der dort stattfindet. Also nicht eine Pflichterfüllung, es ist Gottesdienst, wir müssen hin, sondern ich bin so froh, an einem Tag mit denen zusammenzukommen, die Gott lieben, die Gott verherrlichen und die ein Ziel gemeinsam haben. Wir wollen zusammen Gott erheben. Wir wollen zusammen seinen Namen groß machen. Wir wollen einander ehren und achten und den Herrn ehren und achten. Ich falle nieder vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preise ich, weil mein Kühlschrank ständig voll ist. Steht in deutschen Übersetzungen wahrscheinlich. Hast du schon mal vorm leeren Kühlschrank gestanden und dann gesagt, Halleluja, Herr, das ist gut, dass du mein Versorger bist? Die meisten Gläubigen stellen sich vor den Kühlschrank, gucken rein und wenn er dann leer ist, sagen, verstehe nicht, warum wir nichts zu essen haben. Ich denke, er ist doch mein Versorger. Also auch eine Art Lobeserhebungen. Allerdings in die falsche Richtung. Damit wird Satan geehrt und nicht Gott. Mit Satan. Nein, ich preise deinen Namen wegen deiner Gnade und wegen deiner Treue. Überleg doch mal, allein bei dem Gedanken, wenn du dein Leben anschaust, wenn wir unser Leben, ich mein Leben anschaue, wie oft hätte Gott gesagt, sagen können, Schluss, bis hier und nicht weiter. Ich habe dir genug geholfen, ich habe dich genug auf die rechte Bahn gebracht, ich habe die Schnauze voll. Jetzt sieh zu, wie du selber fertig wirst. Nein, das könnte er sagen. Aber nein, David sagt, ich habe ihn kennengelernt, er ist voller Gnade und er ist immer noch treu und er ist voller Wahrheit. Ich preise dich wegen deiner Gnade und wegen deiner Treue. Es hätte ja auch und könnte ja mit mir ganz anders aussehen. Denn du hast dein Wort, deine Zusage groß gemacht über deinen ganzen Namen. Die Septuaginta sagte, denn du hast dein Wort größer gemacht als jeden Namen. Aber hier, wie wir es in unser haben, denn du hast dein Wort gemacht über deinen ganzen Namen. Gott macht damit deutlich, auf mein Wort kannst du dich so sicher verlassen, absolut sicher verlassen, denn wenn du dich nicht auf mein Wort verlassen könntest, dann ist mein Name nichts wert. Er hat sein Wort über seinen Namen gestellt. Er sagt, wenn du wissen willst, ob mein Name was taugt, ob mein Name vertrauenswürdig ist, ob ich eine vertrauenswürdige Person bin, dann teste mich daran, ob ich mein Wort halte. Wenn ich mein Wort nicht halte, dann brauchst du mich auch nicht ehren. Dann brauchst du auch gar nicht mich anbeten. Dann brauchst du das gar nicht tun, denn dann bin ich wie irgendjemand. Aber ich mache mein Charakter, mein Wesen, ich mache das fest an dem, was ich in meinem Wort versprochen habe, dass du sicher sein kannst, was er zusagt, was ich zugesagt habe, das halte ich auch. Und das gilt auch für uns. Unser Name ist nur so viel wert wie unser Wort. Wenn wir jemandem unser Wort geben und das nicht halten, dann beschädigen wir unseren Namen. Dann ist unser Name nichts wert. Dann werden Leute vielleicht sagen, naja, der verspricht viel, wenn der Tag lang ist. Der hält's ja doch nie. Das heißt, wenn dein Name fällt, wenn mein Name fällt und wir haben unser Wort nicht gehalten, dann sagen Leute, naja, das wird sowieso nichts. Gott sagt, bei mir ist das nicht der Fall, bei ihm ist das ganz anders. Er sagt, Mein Wort und mein Name sind miteinander verknüpft und du kannst dich darauf verlassen, was ich gesprochen habe, das halte ich auch. Und David ist darüber so begeistert, er sagt, ich preise dich, Gott, weil du so zuverlässig bist. Ich preise dich, weil du so zuverlässig bist. Dein Name und dein Wort sind gleichwert. Du hast das Wort auch über deinen Namen gestellt. Du sagst, prüfe mich an dem Wort, an den Verheißungen, an den Zusagen. Wenn ich meine Verheißungen und meine Zusagen nicht halte, dann ist mein Name nichts wert. Das ist das, was Gott sagt. Hallo? Gott und David sagt, ich preise dich, Gott. Er preist, er sagt, so habe ich Gott kennengelernt. Und wenn wir schauen, er hatte manche widrigen Umstände. David selber hat ja manchen Bock geschossen, um es mal jetzt salopp und einfach zu sagen. Er hatte manche Familienprobleme, Vergewaltigung unter Geschwistern. Er hatte diese Dinge gehabt. Er hat einen Sohn gehabt, der den Vater stürzen wollte, umbringen wollte, um selber König zu werden. Er hatte ein Leben, das nicht immer in goldenen Bahnen lief. Aber in all diesen Situationen pries er Gott. Er verherrlichte Gott. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, sein Hauptkriegsaktion, wenn du so willst, bestand darin, in einer guten Beziehung mit Gott zu leben. Und David hatte in seinen Grenzen Frieden. Einfach, weil er Gott vertraut und mit Gott lebte. So, und er hat keine großen Soldaten auszuschicken. Nein, er hatte Frieden. Er hatte Frieden. Und sicher, er hatte manche Umstände, aber das brachte negative Umstände in seinem Leben. Auch wenn man sein Königtum angriff. Aber niemals hat er irgendwie Anklage gegen Gott erhoben. Niemals, sondern er pries Gott. Er sagt, wenn alles in der Welt mit Untreue, mit Unwahrhaftigkeit behaftet sein mag, es ist so wunderbar, dass es einen Platz, einen Ort, eine Person im Universum gibt, die absolut treu, absolut zuverlässig, absolut wahrhaftig ist. Und Gott, darüber preise ich dich, dafür preise ich dich, weil es so einen Ankerpunkt im Universum gibt. Das ist Grund zu loben. Wir haben einen sicheren Anker, sagt auch das Neue Testament, der hineinreicht bis ins Allerheiligste. Psalm 5, Vers 8 sagte, ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Wir gehen so selbstverständlich in unsere Gemeinde und das ist doch gut. Aber David verknüpft das damit und sagt, ich würde niemals hier gelandet sein, wenn Gottes Gnade mich nicht erreicht hätte. Dank deiner Gnade kann ich einen Gottesdienst besuchen. Dank deiner Gnade bin ich hier. Dank deiner Gnade bin ich hier mit im Lobpreis und mit der Anbetung. Dank deiner Gnade gehöre ich zur Gemeinde, gehöre ich zur Gemeinschaft der Gläubigen. Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin. Für uns können wir sagen, ich bete an in deinem heiligen Tempel, denn die Gemeinde Jesu Christi ist der Tempel Gottes, richtig? So, wir sind an einem heiligen Ort. Da, wo Gemeinde zusammenkommt, sind wir an einem heiligen Ort. Und da ist auch der Heilige, unser Herr, unser Gott und Vater und unser Herr Jesus Christus und der Heilige Geist anwesend und natürlich auch viele Engel. Sie sind hier anwesend. Aber das ist Gnade, dass wir hier so zusammenkommen dürfen. Und wenn wir im Tempel Gottes zusammenkommen, der heilig ist, denn wir sind heilig, als einzelne Person ist unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes, zum anderen aber die Gemeinde wird als Tempel bezeichnet, als Behausung Gottes im Geist. Wenn wir das anschauen und wenn ich dann hergehe und einen meiner Brüder und Schwester schlecht behandle, negativ behandle, dann fange ich an, den Tempel Gottes zu schädigen. Was sagt die Bibel? Was ist, wenn uns Unrecht zugefügt wird? Vergebt. So wie Christus euch vergeben hat. Menschen, die nicht vergeben, haben vergessen, dass ihnen selbst einmal vergeben wurde. Hörst du? Menschen, die nicht vergeben, haben vergessen, dass ihnen selbst einmal vergeben wurde. David sagt, und ich bin in diesem heiligen Tempel, ich bin in deinem Haus, in der Furcht vor dir. Ich bin damit Respekt. Ich bin damit Hochachtung. Der Bruder und Schwester mit mir in der Gemeinde, das ist nicht irgendein Hans Wurst, das ist nicht irgend Ein Kerl oder eine Tussi, wie du das vielleicht, was auch immer du nennst, das ist nicht irgendwer. Nein, das ist ein Teil des Hauses Gottes, ein Teil des Tempels Gottes. Und David sagt, wenn ich mit den anderen Gläubigen zusammenkomme und Gott verherrliche, dann bin ich mir dessen bewusst. Und das bringt mir auch einen Respekt vor Gott, auch den anderen zu achten und den anderen auch höher zu achten als mich selbst. Ich aber darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. Das spricht ein Alttestamentler. Ich bete an zu deinem heiligen Tempel hin in der Furcht vor dir, im Respekt vor dir, Ehrfurcht vor dir. Psalm 33, Vers 3 sagte, singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Ich denke, Lobpreiser sollen schön spielen und schön singen. David hat großen Wert darauf gelegt. Der Chor Davids oder das große Worship-Team, sage ich mal, Davids, die mussten üben und trainieren, weil er sagt, ich will, dass im Gottesdienst schön gespielt und schön gesungen wird. Es ist zur Ehre unseres Königs. Stell dir mal vor, du wirst eingeladen zu unserem Bundespräsidenten und du sollst dort singen. Und du sagst, na ja, ich komme mal dahin und was mir so einkommt, werde ich dem dann singen. Und dann singst du dem Bundespräsidenten da so einen Song und mal unten, mal oben, mal schief, mal gerade. Vielleicht, na ja, gut, du bist halt fromm, du würdest sagen, der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben, aber wie auch immer, dorthin. Nein, was würden wir machen, wenn wir da singen sollten? Dann würden wir uns zusammensetzen, dann würden wir sagen, jetzt müssen wir üben und nochmal üben und nochmal üben und nochmal üben und nochmal üben, bis es klappt. Da hast du dann einen Chorleiter, der sagt, ihr kommt mir erst vor den Bundespräsidenten, wenn das alles sauber klingt und jede Stimme sauber da ist. So, vorher kommst du dort nicht hin. So, und der David sagt, so stelle ich mir das vor, wenn wir zu Gott kommen, singt ihm ein neues Lied. Also nicht so einfach mal so ein abgedroschenes Lied, naja, singen wir halt mal und Predigt kommt ja auch danach. Danach singen wir halt nochmal. Nein, er sagt, singt ein neues Lied. Deshalb singen wir auch hier auch gerne in Sprachen. Deshalb bringen wir aber auch gerne neue deutsche Lieder mit hinein in den Gottesdienst, um einfach Gott in verschiedenartiger Art Weise zu singen und zu spielen. Spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Also nicht mit Depression, nicht mit Niedergeschlagenheit, sondern mit Jubelschall, denn ihr habt einen großen, herrlichen Gott. Psalm 111, Vers 1 sagt er, Halleluja, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde. Ich will ihn nicht preisen, weil es jetzt dran ist. Ich will ihn nicht preisen wegen einer Verordnung. Ich will ihn preisen von ganzem Herzen im Kreise der Aufrichtigen. Gibt es Aufrichtige heute Abend hier? Da preisen wir gerne, Amen. Da preisen wir gerne. Im Kreise der Aufrichtigen und der Gemeinde. Und der Gemeinde. Ist die Gemeinde Jesu versammelt? Da wollen wir ihn preisen. Da wollen wir ihn verherrlichen, weil er gut ist. Psalm 87, Vers 8 sagt uns, und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Singend und Reigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen sind in dir. Ich habe so gedacht, wie geht es so uns im Alltag? Ist es nur, wenn wir sagen, egal was auch geschieht, wenn auch mal Dunkelheit kommt, du bist und bleibst mein Gott. In einem Lied ist das ja schön zu singen. Aber wie funktioniert das so im Alltag? Wenn Probleme auftauchen, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wie funktioniert das da? Was geht dann ab? Sind wir dann auch noch da und sagen, ja, aber meine Quelle ist in Gott. Meine Quelle ist in Gott. Wir müssen uns entscheiden, wie David es auch schreibt, Gott zur Quelle zu machen. Wenn wir Menschen zu unserer Quelle machen, dann werden wir immer wieder auch enttäuscht werden, beziehungsweise werden wir auch immer nur begrenzt Erfüllung oder Sättigung in unserem Leben erfahren. Denn der andere kann dir nicht mehr geben, als er selber hat. Aber bei Gott ist die Fülle. Alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen. Für jeden Umstand meines Lebens. jeder Situation meines Lebens, Herr, da mache ich dich zur Quelle. Ich mache nicht meinen Hausleiter zur Quelle. Ich mache nicht meinen Seelsorger zur Quelle. Ja, es ist gut, wir helfen einander, wir beraten einander, wir beten miteinander, wir richten einander auf. Aber das sind nur die Hilfskrücken. Die Quelle ist der Herr. Und die Aufgabe von Seelsorge ist immer, Menschen zur Quelle zu führen und nicht an sich selbst zu binden. Wenn ich das manches Mal so lese und höre, also wenn Sie zu mir kommen, dann werden alle Ihre Nöte und Bedürfnisse erfüllt. Da muss ich sagen, da ist Vermessenheit und Überheblichkeit mit im Korb, nicht wahr? Weil ich kann niemals alle deine Bedürfnisse erfüllen. Es ist unmöglich. Das kann nur der Herr. Und mein Hinweis ist immer wieder, geh zu dem Herrn. Sei, alle meine Quellen sind in dir. Quelle der Versorgung, Quelle in Heilung, Quelle in Befreiung, Quelle in Erziehung. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber meine Quelle ist bei dir, denn du hast die Ahnung, Herr. Du weißt, wie es ist. Und wenn auch die Sorgen um mein Kind mir das Herz brechen, dann weiß ich, Herr, wenn ich zu dir, der Quelle des Lebens komme, dann wirst du mich erfrischen, so dass ich in diesem Umstand der Situation, die stattfindet, nicht zugrunde gehe, weil du bist meine Quelle. Du tränkst mich, du ernährst mich, du richtest mich auf, du füllst mein Leben aus, egal wie es um mich toben mag und wie es um mich aussehen mag. Meine singend und reigentanzend werden wir sagen, alle meine Quellen sind in dir. Ich wünsche mir, dass du im Alltag dem Herrn sagst, meine Quelle ist in dir. Immer wenn ein Umstand ist, der negativ an dein Leben herankommt, dann sag, danke Herr, dass du meine Quelle bist. Danke Herr, dass du meine Quelle bist. Und wenn du da gerade Platz hast, dann kannst du das auch singend und tanzend machen. Vielleicht mal ein Tänzchen in deinem Büro, wenn das mit dem Chef gerade wieder mal schwierig ist. Singend und reigentanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Mir kam bei diesem Gedanken auch ein anderer Bereich, den wir eigentlich nie so angesprochen haben, so in den Sinn, weil manches Mal, wenn du mit Menschen sprichst, Geschwistern sprichst, die in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind, dann haben sie viel zu klagen, vielleicht auch zu meckern, zu kritisieren. Hätten meine Eltern das doch mal besser gemacht oder hätten sie dies oder jenes? Oder was Leute sagten, ja, ich habe niemals kennengelernt, was Sünde richtig ist, da ich von klein auf schon mit in die Gemeinde geschleppt wurde. Hey, sei mal froh darüber. Der David ist darüber glücklich. Und ich möchte sagen, singe und preise den Herrn, weil du in ein gläubiges Elternhaus hineingeboren wurdest. Viele haben nicht dieses Glück gehabt. Bei mir zu Hause, das war ein Mischmasch. Aber eigentlich ein Gegenteil. Von Vaterseite natürlich tägliche, ständige, andauernde Gewalt. Oma, Tanten, die da waren, die beteten und versuchten, Wogen zu glätten. Aber David sagt im Psalm 71, Vers 6, denn meine Hoffnung bist du, Herr. Herr, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Auf dich habe ich mich gestützt von Mutterschoße an. Vom Mutterleib hast du mich entbunden. Dir gilt stets mein Lobgesang. Vielen bin ich wie ein Wunder, du aber bist meine starke Zuflucht. Mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Brauche ich mal Vers 6, was er sagt, auf dich habe ich mich gestützt, von Mutterschoß an. Vom Mutterleib hast du mich entbunden. Weißt du, was David sagt? Ich bin so froh, Gott, dass du bei meiner Entbindung dabei warst. Ich war nicht irgendjemand ausgeliefert oder irgendjemand preisgegeben. Wörtlich heißt es ja, von Mutterleib an warst du mein Abschneider. Du hast mich abgeschnitten. Als ich bei meiner Mama herauskam, da schnittst du mich ab. Du hast mir Leben eingehaucht. Du bist da gewesen, oh Herr. Ich habe gedacht, welch eine Dankbarkeit. Welch eine Dankbarkeit, die darüber kommt. Ich bin so froh, dass ich aus einem Gläubigen, in ein gläubiges Haus hineingeboren wurde. Denn so wurde ich von Anfang an gleich mit dem Herrn, gleich mit dem Glauben in Verbindung gebracht. Weißt du, das ist Grund, Gott zu danken. Der Großteil der Menschen hat nicht dieses Vorrecht. Sie haben nicht dieses Glück. Sie gehen durch manche Katastrophe ihres Lebens. Ihre Seelen und ihre Körper werden geschlagen und ihr Geist ist niedergedrückt und gebeugt. Und sie haben niemand, der sie aufrichtet und der ihnen hilft. Denn die, die sie zur Welt gebracht haben und als sie dort von der Nabelschnur getrennt wurden, die, die ihnen eigentlich den Weg zum Leben zeigen sollten, die haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben sie in Unglück und Schmerz und Leid gebracht. Ganz falsche Prägungen und Erziehungen. Selbst wenn ich denke, hinein, auch in unser Umfeld, Dinge, die wir erlebt haben, will ich aber heute Abend nicht eingehen. Vom Mutterleib hast du mich entbunden, dir gilt stets mein Lobgesang. Herr, ich werde dich deshalb preisen. Und er sagt ja, Vers 8, mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Der David sagt, den ganzen Tag, ich preise dich. Und einer der Gründe, warum ich dich preise, ist, dass ich in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin. Dass ich dort hineingeboren wurde. Hast du Gott schon mal dafür gedankt? Danke, Herr, dass ich gläubige Eltern hatte. Danke, dass ich eine gläubige Mutter hatte. Dass ich einen gläubigen Vater habe oder hatte. Danke, Herr, dass ich nicht irgendwo hineingeboren bin in Gottlosigkeit. Danke, Herr, dass ich in ein behütetes Haus hineingeboren wurde. Er sagt im Psalm 22, Vers 10 und 11, ja, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Er hat es nicht vergessen. Er sagt, ich danke dir, Gott, dafür, dass du mich aus dem Schoß meiner Mutter geholt hast. So, als ich meine Mutter vor ein paar Monaten besuchte und nach ihrem Herzinfarkt und sie dort in Bremen im Krankenhaus lag und dann lag sie so, wo die Ärzte nicht wussten, wird sie leben oder wird sie sterben. Und dann lag diese, ja, sage ich mal, kleine Frau da, die meine Mutter ist. Und ich muss sagen, ich stand da und ich habe Gott gepriesen, habe ihn verherrlicht. Und als ich so am Ende des Bettes stand und während sie so da schlief und ich sie betrachtete, da habe ich gesagt, wie ich, großer Mann, aus dieser kleinen Frau gekommen bin. Wie ich, großer Mann, aus dieser kleinen Frau gekommen bin. Ich danke dir, Gott, dass sie mir Leben gegeben hat. Ich danke dir, Gott, dass sie mir Leben gegeben hat. Er sagt hier, nochmal Vers 10, Kapitel, Psalm 22, du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat. Du warst bei meiner Entbindung, wie wir es erst auch lasen schon, dabei, der mir Vertrauen einflößte an meiner Mutterbrüsten. Welch ein Segen ist das, wenn eine Mutter ihr Kind stillt und dabei Gott preist und Gott verherrlicht. Die mohammedanischen Frauen, die machen das. Die machen das. Wenn das Kind an der Brust der Mutter liegt, dann sprechen sie mit diesem Baby über Allah. Sie sprechen über das, was der Koran sie lehrt. Das wird dem Kind mit der Muttermilch mit rübergegeben, mit reingebracht. Und wir hatten ja Mark Gabriel hier zum Dienst ja schon einige Male. Und seine Mutter konnte ihn ja nicht stillen. Und so war eine andere Frau, die dann geholt ins Haus geholt wurde, die diesen kleinen Jungen stillen sollte. Und diese Frau war eine Christin. Und diese Frau hat, während sie den Mark Gabriel, das kleine Baby, stillte, hat sie ihn Jesus geweiht, hat über Jesus gesprochen, hat den Namen Jesus über ihn erhoben. Und sie hat gesagt, einmal soll dieser Mann dir dienen. Dieses Kind soll einmal ein Mann sein, das dir dient. Und wir wissen, Mark Gabriel, er war dann in der obersten Fakultät dort in Kairo, an der islamischen Fakultät dort. Und eines Tages kam er zum Glauben und er lernte diese Frau, an deren Brust er gelegen hatte, kennen. Und sie war überglücklich und sie pries Gott. ihre Gebete waren erhört. Und sie dankte Gott und pries Gott, dass dieser Mann zum Glauben gekommen war. Schau mal, selbst es schien so unwahrscheinlich, unmöglich. Inzwischen war er ein erwachsener Mann. Es schien so unmöglich. Er war ja jetzt wirklich ein Mann, der im Islam ein bedeutender Lehrer war. Und es schien so unmöglich, dass da irgendwie nochmal Jesus reinkommt. Aber weißt du, Jesus ist gekommen. Jesus ist in sein Leben gekommen. Und heute verkündigt er und verherrlicht er den Namen des Herrn. Du hast mich aus dem Mutterleib gezogen. Du bist der, der mir Vertrauen einflößt an meiner Mutterbrust. Und ich kann immer nur wieder sagen, Mütter, die stillen, ihr solltet, wenn ihr eure Kinder stillt, da solltet ihr nicht in Streit mit irgendjemand sein oder darüber diskutieren, während das Kind trinkt. Dann sollte man Frieden haben und man sollte dem Kind die gute Nachricht gleich mit der Muttermilch gratis dazu liefern. Denn du hast sie ja auch gratis bekommen. Es wird seine Auswirkungen haben, weil das geht in den Geist dieses Kindes. Das pflanzt sich ein in die Seele dieses Kindes. David sagt, das hat mir Vertrauen in Gott gegeben, dass ich so eine Mutter hatte. Das hat mir Vertrauen in Gott gegeben, dass ich so eine Mutter hatte. Auf dich bin ich geworfen, Herr, von Mutterschoß her. Von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Ich sagte, singe dem Herrn, weil er es wert ist. Einfach um seinetwillen, weil er so treu, voller Güte, Gnade ist, weil er voller Wahrheit ist, weil auf ihn Verlass ist. Und ganz speziell auch, danke ihm doch mal, dass du in ein gläubiges Haus geboren wurdest. Singe und preise den Herrn und der Feind wird gerichtet und zum Schweigen gebracht. Das ist für mich ein ganz wichtiger Psalm, der Psalm 149. Psalm 149 sagt, dass durch unsere Lobeserhebungen, dass durch unser Lobgesang, Tehillah, dass wir dadurch den Feind in Ketten legen. Psalm 149, Abvers 1. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen frohlocken über ihren König. Übrigens sagt die Bibel, auch wir sind gekommen als Gläubige des Neuen Testaments zum Berg Zion. Auch wir sind dorthin gekommen. Auch wir sind zu unserem König gekommen. Auch wir sollen unseren König preisen. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen, mit Tamburin und Zither sollen sie ihm spielen. Denn der Herr, warum? Der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Du sagst, ich komme mir so oft vor wie ein gerupftes Huhn. Es scheint so, als wäre bei mir alles durcheinander. Versuch's doch mal mit Demut. Und dann wirst du mit Heil geschmückt, mit Rettung, mit Gesundheit geschmückt. Es ist ja nicht so, dass wir uns Heilung verdienen bei Gott. Das Problem ist nur in Bezug auf Heilung, wenn Krankheit auch in deinem Leben die Ursache deines Lebensstils oder deines Verhaltens ist und du kommst und ich bete mit dir oder jemand betet mit dir, dann wirst du gesund. Aber wenn du die Tür nicht verschließt, die der Krankheit den Weg geöffnet hat in dein Leben, dann musst du dich nicht wundern, wenn du gleich danach wieder krank bist. Manchmal muss man ganz einfach seinen Lebensstil ändern, in manchen Fällen vielleicht sogar seine Lebens- und Essgewohnheiten. Aber der Herr macht das nicht abhängig von deinem Verhalten, ob er dich heilt, weil er ganz einfach auch Menschen heilt, die gar nicht zu ihm gehören. Und ich bete immer wieder mit Menschen, die geheilt werden und die sich trotzdem nicht bekehren. Und der Herr heilt sie trotzdem. Warum? Weil er die Menschen lieb hat und weil er Heil und Heilung und Rettung geschaffen hat für alle Menschen, die das wollen. So, wenn wir heil bleiben wollen, dann sollten wir auch in der Nähe und der Gegenwart des Heilands, des Retters, des Heilers bleiben und nicht nach einem Gebet der Heilung unseren gewohnten, schlechten, negativen Gang fortsetzen, denn dann ist die Gefahr groß, das Risiko groß, dass die Dinge, von denen wir gerade geheilt und befreit wurden, wieder zurück in unser Leben kommen. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Also wenn du geschmückt werden möchtest, versuch's doch mal mit Demut. Versuch's doch mal einfach mit Demut. Achte den anderen noch mal einfach höher als sich selbst. Wie sagte neulich jemand, ich muss mir von anderen überhaupt nichts sagen lassen. Doch, das musst du, weil in der Bibel steht, wenn jemand nicht in Ordnung wandelt, dann ermahne ihn. Und ich habe euch erklärt, Parakaleo, ruf ihn zur Seite, sprich mit ihm, sag, hey, da ist gerade was nicht so richtig, da läuft etwas nicht so gut. Das bringt dich in Gefahr, das bringt dein Leben in Gefahr. Und vor allem, ich sprach gestern in Michelstadt darüber, dass alles Verborgene unseres Lebens eines Tages offenbar wird. In der Regel schon hier und spätestens dann am Gericht. Aber alles wird einmal offenbar werden. Und deshalb sollten wir jetzt in diesem Leben Licht in unser Leben hineinlassen und Dinge auch klären. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Gnade. Ja, wir können und sollen einander ermahnen, solange es heute ist. Vers 5. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Im Bett heißt das. Da, wo du liegst. Lobpreis, eigentlich Lobeserhebungen, Lobpreisungen Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Lobpreis, Lobeserhebungen, diese Tehila, dieser geistliche Lobgesang Gottes sei in ihrer Kehle. Wir singen nicht einfach etwas. Ja, wir können auch, also wenn du mich am Tag beobachten würdest, ich summe manchmal und ich singe auch kreuz und quer. Ich singe eigentlich immer, ich lasse mein Herz ausfließen. Manches Mal versehe ich dabei auch bestehende Lieder mit neuen Melodien. Und Marita meint dann, das ist eigentlich eine andere Melodie. Ich sage, Schatz, ich weiß. Aber es kommt mir jetzt gerade so raus. So, also es fließt ganz einfach, da geht es manchmal um Texte, Gott zu erheben, Gott zu loben und zu preisen. Und das ist es, was Paulus ja auch sagt im Epheser in Bezug auf die Waffenrüstung. Er sagt dort, und bei allem ergreift das Schwert des Geistes, welches ist, bei uns steht dann das Wort Gottes. Aber da steht ja im Grundtext nicht das Wort Gottes. Welches ist Rema Gottes? Rema Gottes, das ist ein Wort von Gott in der bestimmten Situation. Und er sagt, welches ist Rema Gottes? Und dann ist bei uns leider Punkt in der Bibel. Aber eigentlich geht es im Grundtext ja auch weiter. Er sagt, nehmt das Schwert des Geistes, welches ist Rema Gottes, oder empfangt das Schwert des Geistes, heißt es ja richtig, empfangt das Schwert des Geistes, welches ist Rema Gottes, ein Wort speziell für die Situation, ein Schwertwort, das deine Situation, wenn du es dann veränderst, anwendest, wenn du es anwendest, die Situation verändert, so. Und er sagt, empfangt das Schwert des Geistes, welches ist Rema Gottes, durch jedes Gebet und Flehen im Geist. Wie empfangen wir Rema? Durch Gebet im Geist. Barashukarabarabahalabasuna. Ich sage es öfter schon und ich sage es immer wieder. Wenn ich in Fürbitte für andere gehe, dann bete ich nicht in Deutsch. Es sei denn, ich bekomme ein Rema-Wort in Deutsch, das ich dann über die Personen ausspreche. Aber in Deutsch zu beten, was soll ich über die Barbara beten? Der Herr sagt, bete für sie. Was soll ich für sie beten? Ich kenne ihre Situation nicht. Ich weiß nicht, wo sie gerade drin steckt. Ich weiß nicht, wie es ihr geht. Aber der Heilige Geist gibt den Impuls, bete. Also fange ich an, Karabura Bashanda. Ganz zielgerichtet, im Glauben. Denn ich weiß, ich werde jetzt gleich im Rema beten, weil der Herr sagt, wenn ich im Geist bete, empfange ich ein Rema. Das glaube ich und das empfange ich dann auch. Und dann kommen Dinge, nein, sie wird nicht eingeengt und sie wird nicht bedrängt werden. Das kommt auf einmal in den Sinn, in die Gedanken. Das ist dann ein Rema-Wort. Es wird nicht geschehen. Oder es kommen Worte, nein, sie wird nicht am Boden bleiben, sondern aufstehen und sie wird gerade gehen und vor dir stehen. Und manches Mal, ich habe mir dann Notizen gemacht, wenn ich für jemanden gebetet habe, und dann habe ich die Person gefragt, da und da, an dem Tag, um die Uhrzeit, was ist da bei dir gewesen? Und dann hat die Person, ich war total am Boden. Aber auf einmal irgendwie passierte was bei mir, irgendwie spürte ich Gottes Kraft und ich erhob mich vom Boden. Das war genau in der Zeit, in der Minute, als ich betete, sie wird nicht am Boden bleiben, sie wird sich erheben. Verstehst du? Ein Gebet, wohlgemeint, Segne Barbara, schütze Barbara, hab Barbara lieb, Herr, auch wenn sie es nicht verdient hat. Und Herr, mach Herr und tu Herr. Weißt du, du sagst, ich krieg von Gott nicht so den Impuls, in Fürbitte zu gehen. Vielleicht liegt's daran, weil du all das über die Person ausbeten würdest, was Gott sagt, das will ich nicht, dass mit dieser Person geschieht. Aber wenn wir beten, dann beten wir, Paulus sagt, empfangt das Schwert des Geistes, welches ist Rema Gottes, durch jedes Gebet und Flehen im Geist. So, von daher bete ich im Geist. Das ist 98% bete ich im Geist. Es gibt, außer wenn ich mal attackiert werde, angefochten werde in irgendeinem Bereich, dann sage ich, nein, das wird nicht geschehen. Weil da stehe ich mich zum Wort. Nein, das wird nicht geschehen. Warum kann ich das sagen, es wird nicht geschehen? Weil der Herr, mein Gott, der Starke und Mächtige in mir lebt und er hat gesagt, ich bin mit dir und es wird dir nicht geschehen. Also kann ich ganz einfach sagen, es wird mir nicht geschehen. Punkt, Ende, aus. Und ich gehe meinen Weg weiter. Ja, ich fühle mich vielleicht bedrängt. Ich fühle mich vielleicht danach auch noch nicht wohl. Aber ich preise dich, Herr. Und der Feind sagt, naja, das kann aber schlimm ausgehen. Oh, das wird nicht geschehen. Das wird nicht geschehen, sage ich. Es ist kurz. Ich muss nicht gehen und sagen, Feind, ich gehe gegen dich und ich kämpfe jetzt, du Dämon der Bedrängnis, hau ab. Hey, das ist viel zu viel Energie. Du kannst viel ruhiger sein, ganz ruhig und entspannt. Es wird nicht geschehen. Oh Herr, ich preise dich, dass du in meinem Leben bist. Ich preise dich, dass du der bist, der Wunder tut. Weißt du, du bringst den Feind zum Schweigen. Er kann es nicht ab. Wenn es dir schlecht geht oder wenn du angegriffen wirst durch ihn oder Menschen dich attackieren, was ja oft auch über ihn geht, er kann es nicht ab, wenn diese Attacke auf dein Leben Lobpreis in dir produziert. Das kann er nicht ab. Denn er hält sich nicht gerne im Lobpreis auf. Deshalb will er dich auch animieren, dass du zu Gott kommst und sagst, Gott, kannst du meiner Schwester, meinem Bruder nicht endlich sagen, dass er doch mal demütig sein soll und dass er mich doch mal höher achten soll als mich selbst. Kannst du, Depp, die überführe sie, Herr. Überführe meine Schwester, die hat mir wehgetan. Überführe sie, Herr. Überführe sie. Hey, wir krampfen uns einen ab. Verstehst du? Glaube mir, das Gebet wird nicht erhört. Denn du bist gerade der Verkläger der Brüder. Gerade bist du mit dem Teufel eins. Wenn du andere verklagst, dann bist du ein Verkläger. Wenn du verklagst, bist du nicht im Bund mit Gott in dem Moment, sondern im Bund mit dem Feind. Und deshalb, wir beten, was sagt er? Empfangt das Rema Gottes durch jedes das Schwert des Geistes, welches ist Rema Gottes, durch jedes Gebet und Flehen im Geist. Ich hoffe, dass wir das umsetzen. Ich wünsche es mir für dich. Ich musste das lernen. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe das auch nicht gelernt in meinem Theologiestudium. Ich habe das beim Studieren meiner Bibel gelernt und erkannt und gesehen, und nachgeschaut und festgestellt, Gott sagt, wenn du im Geist betest, wirst du Rema empfangen für die Situation und die Situation wird sich verändern. Wende es an. Und er sagt, durch jedes Gebet und Flehen im Geist und wacht hierin in Gebet und Flehen im Geist. Beten und Flehen im Geist. Wacht hierin auch für mich, also für ihn, für Paulus sagte, und für alle Heiligen. Also er sagt nicht, empfangt das Schwert des Geistes, welches ist Rema Gottes, durch jedes Gebet und Flehen im Geist. Für die Heiligen aber betet nur in Deutsch. Nein, er sagt, hierin, Gebet im Geist, mach's für die anderen Gläubigen. Das ist effektiv, weil der Heilige Geist inspiriert meinen Geist. Natürlich, wenn wir in Sprachen reden, sagt die Bibel, redet mein Geist. Aber der Heilige Geist inspiriert meinen Geist. Und wenn ich in Sprachen rede, dann bete ich 100% zielgerichtet, zielgenau in die Situation, auch im Fürbittebereich. Zielgerichtet und immer im Willen Gottes. Wenn ich in Sprachen gehe, in Fürbitte bin und auch dabei Rema empfange, immer 100% bist du dann im Willen Gottes. Und der Teufel mag es nicht, dass du so betest, weil er will, dass deine Trefferquote höchstens bei 10% oder gar nirgendwo liegt. Deshalb bete bei jeder Gelegenheit im Geist. Bete bei jeder Gelegenheit. Und das ist es, was der Psalm hier schon sagt. Er sagt, die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern, Lobeserhebungen, Tehillah, geistliches Lobpreis. Gottes sei in ihrer Kehle. Hier in der Kehle. Wenn du so machst, kommst du nur als Operettenstar irgendwann raus. Na gut, guck mal. Das ist ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Was haben wir in Epheser? Er sagt, das Schwert des Geistes betet im Geist Rema Gottes, das wir empfangen. Hier, geistlich zu singen, ist empfangen wie ein Schwert, ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Die Lobeserhebungen Gottes sind in unserer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, das bedeutet, es macht dich effektiv, zu einem effektiv Handelnden. Dass du das in deiner Hand hast und jetzt das agierst, das, was du im Geist empfängst, das setzt du um, das tust du, das wendest du an. Somit hast du ein Schwert auch in deiner Hand. Um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja. Beachte, was er hier sagt. Wenn wir also im Tehila sind, wenn wir nicht einfach beten, so, da werden wir vielleicht bedrängt. Menschen klären uns an und sagen, oh Jesus, 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 mach Jesus, oh du bist mein Herr, du bist mein Herr, du bist mein Herr über diese Situation. Du Herr. Ich habe da Bilder vor Augen, wenn ich mal Leute beten höre. Du Herr, du machst es. Niemand anders. Du. Also man betäubt sich irgendwie selbst. Bloß nicht die Situation erleben. Ja? Aber Gott sagt, stimm ein Lobgesang an über diese Situation. Du bist bedrängt. Ich preise dich, Herr, denn du bist der König, du bist der Herr darüber, du bist allmächtig, ich preise dich. Du fängst an, Gott zu preisen über die Situation. Du lässt dich nicht auf die Situation ein, du lässt dich nicht auf den Angriff ein, du verherrlichst Gott. Und Gott sagt, dadurch wird der Feind in Ketten gelegt. Dadurch wird er gefangen weggeführt. Was bedeutet das? Das heißt, die Engel Gottes, die kommen und sagen, toll, super, mit dem kann ich jetzt übereinstimmen. Voll im Worship, voll im Tehila, voll im geistlichen Lied, voll in der Rema, im Rema-Schwert, voll dabei. Und die Engel sagen, wuh, dieser Kampf macht Spaß. Und dann sagen, so, dann wollen wir doch mal die Dämonchen alle wegführen. Verstehst du? Wir arbeiten da Hand in Hand. Wir arbeiten da Hand in Hand. Das geht alle Bereiche. Wenn Furcht in dein Leben kommt, oh Herr, ich preise dich. Danke, dass der Geist der Kraft in mir ist. Nicht der Furcht. Oh Rabashanga Rabarasa, ich habe nicht den Geist der Furcht, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Ich preise dich, Vater. Ich mache es aber nicht. Hörst du, Vater, was ich dir singe? Tust du das jetzt auch? Nein, wir tun es nicht, um Gott zu überzeugen oder um ihm wie so ein Steak weich zu klopfen. Nein, nein, wir tun das, weil wir sagen, oh Gott, du bist groß, du bist Herr über diese Situation, du bist König über alle Landen, du bist König und Herr über alle Völker, du bist König und Herr über alle Macht der Finsternis. Oh, ich preise dich, Herr, ich erhebe deinen Namen. Das tust du, weil du weißt, dass es so ist. Und nicht, weil du dich selber überzeugen musst oder jemand anders überzeugen musst. Versteht? Denn in unserer Bibel steht geschrieben, dass er so ist. Und deshalb preisen wir ihn. Wir brauchen Gott nicht überzeugen. Er ist überzeugt genug. Wir brauchen ihn nicht endlich zum Glauben zu bringen. Er glaubt schon vor uns. Er weiß die Dinge. So, und er sagt, das sagt er, um das schon aufgeschriebene Gericht zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Möchtest du so Ehre für dich erleben? Er geht hier und sagt, das macht dir Ehre. Warum macht dir das Ehre? Warum bringt das dich in eine bessere Position? Warum stehst du aufgrund dessen gut da? David ist der Meinung im Psalm 40, Vers 4, und in meinem Mund hat er ein neues Lied, das ist auch wieder dieses Tehillah, in ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. So kommt Ehre in unser Leben. So kommt Ehre in die Gemeinde. Leute sagen, wow, die vertrauen Gott. Das tut gut, mit diesen Leuten zu sein, die vertrauen Gott. Diese Leute gehen und erzählen, du musst mit dem Bruder sowieso und Schwester sowieso zu tun haben. Wenn du mit denen zu tun hast, du, die vertrauen voll Gott. Was wird gemacht? Ehre wird verbreitet über dein Leben. Dein Leben wird geehrt, ohne dass du jemand ein Kommando erteilt hast und vergiss nicht, mich zu ehren. Die Menschen tun es, weil sie sehen die Auswirkungen des geistlichen Kampfes. Sie sehen die Auswirkungen deines geistlichen Gesanges. Sie sehen, dass das, dass du Gott vertraust und Gott verherrlichst und Freiheit in die Situation kommt, Umstände sich verändern. Die Leute sagen, tatsächlich, da ist ein Gott mittendrin und da muss man, zu diesen Leuten muss man hin, denn das wirkt Wunder. Und das macht Ehre. Das bringt deinen frommen Ehre. Schau mal, wir haben eine andere Situation. Wir haben ja auch hier gehabt, Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte der Völkerschaften, die Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen in eisernen Fesseln und so weiter. Um das schon aufgeschriebene Gericht, schon aufgeschriebene Gericht. Gott hat, was hat er gesagt? Der Teufel ist entmachtet. Dass er gerichtet worden ist, ist schon schriftlich, das ist aktenkundig. Das haben wir aktenkundig, schriftlich, in deiner Bibel auch. Der David selber hat gesagt, während seiner Lobgesänge, und er, ein Mann, der es erlebt hat im Alten Testament, der Feind ist erledigt, zertrümmert für immer. Er war so begeistert über das, was er Gott tun sieht, während er Gott verherrlicht. Er sieht, wie der Feind in seine Schranken gewiesen wird, und dann geht er, man möchte fast meinen, er übertreibt. Der Feind ist erledigt, zertrümmert für immer. Natürlich weiß er, dass dieser Freund übermorgen wiederkommen wird und wieder pieksen wird und wieder anfechten wird und wieder attackieren wird. Und dann wird er wieder ein neues Loblied anstimmen und sagen, groß ist der Herr, hoch zu loben, Rabashua Garabas, sei der Herr ist mächtig. Er wird den Herrn preisen, der Feind wird wieder in die Flucht geschlagen und der David wird wieder sagen, der Feind ist erledigt, zertrümmert für immer. Verstehst du? Das ist, wir sprechen doch von einem Kampf des Glaubens. Beachte, es steht nicht in deiner Bibel, der Schlaf des Glaubens. Es ist der Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf des Glaubens. Und der Kampf besteht darin, vor allem, dass wir bei dem bleiben, nämlich Gott zu verherrlichen. Der Teufel möchte jetzt nämlich dich aus deiner Reserve locken. Am besten, dass du über die Linie hinausgehst. Und dass du vielleicht, das haben wir alles erlebt, also wisst ihr Geschwister, das müsst ihr mal so machen, da muss man mit dem Feind mal hergehen und dann muss man hergehen und dann muss man mal alles austreiben. Und dann kommen sie hinterher mit einem versohlten Poppes wieder zurück. Ne? Überheblichkeit vertreibt kein Dämon. Sondern ganz einfach die Gegenwart unseres Gottes und auch unser Sprechen. Und Gott sagt, ich habe euch Macht gegeben, das ist aktenkundig. Auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die gesamte Gewalt des Feindes. Das ist aktenkundig, Leute. Das steht schon in der Akte. In deiner Bibel. Du hast Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die gesamte Gewalt des Feindes. Es steht geschrieben, der läuft umher, manchmal wie ein brüllender Löwe und sucht dich aufzufressen. Aber es ist aktenkundig geschrieben, demütige dich unter die Hand Gottes und er kriegt dich nie. Demütige dich, bleib unter Gott und er kriegt dich nicht. Bleib ganz einfach unter Gott und er kriegt dich nicht. Wie kriegt er dich? Oh, ich bin so verletzt, was man mir wieder angetan hat. Da hat er dich gerade gefragt. Ich bin so verletzt. Wie kann man nur mich so missverstehen und so gemein zu mir sein? Jetzt erwarte ich aber mal eine ganz deftige Entschuldigung von dir, meine liebe Barbara. Ja, mal ganz deftig. Das musst du nämlich auch mal lernen. Ja, ich bin raus über die Linie gegangen. Ich bin nämlich sehr verletzt, na, ganz klar, weil du hast nämlich das verlassen, was Gott sagte. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, sie lässt sich nicht erbittern und sie vergibt gerne und sie fordert vom anderen auch nicht ein, du musst jetzt um Vergebung betteln. Überlass doch den anderen Gott. Überlass doch Gott den anderen. Wenn der andere da bockig durch die Gegend schnüffeln will, dann soll er das doch machen. Hä? Das ist doch, weißt du, jemand sagte mir, Herbert, wie gehst du denn damit um? Jemand zeigt dir bewusst so, Herbert, ich habe jetzt was gegen dich. Wie verhältst du dich da? Ich sage, ich verhalte mich so, als hätte diese Person nichts gegen mich. Ja, aber das reizt die doch noch mehr. Ja, was sag ich, ist das mein Problem? Denn die Bibel sagt, meine Milde und meine Güte soll ich allen Menschen beweisen. Außer denen, die dich gekränkt haben. Nein, allen. Ja, und was ist? Da sagst du, die Person regt sich ja dann noch mehr auf, wenn ich sie jetzt weiter lieb habe. Ja, mach doch nichts. Glaub mir, irgendwann platzt sie wie ein Ballon und dann kommt sie zum Herrn und zu dir und sucht Heilung. Hab Geduld. Lass den Ballon platzen. Hab Geduld. Ich muss nicht gleich überall hinrennen. Ich bin doch nicht die Feuerwehr Gottes. Wir haben noch ein tolles Bild. Braucht ihr nicht aufschlagen, ihr könnt die Geschichte zu Hause nochmal nachlesen. Apostelgeschichte 16, 25. Hier sehen wir, wie um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ihr kennt diese Geschichte. Da ist, was haben wir gelesen? Lobgesänge Gottes singen. Um den Feind und um Völker und auch ihre Regenten, ihre Machthaber in ihre Schranken zu weisen, sie in Fesseln oder Ketten zu legen. Haben wir doch gerade gelesen. Weißt du, was das Ehepaar Paulus und Silas machen? Awaka-Ehepaar, ne? Okay. Nein, im Internet. Für ernst, ich weiß, dass das zwei Männer waren. Ja, die wurden beide wegen ihres Glaubens eingesperrt. Waren vorher ordentlich verprügelt worden. Der ganze Rücken war zerschunden. Es ging ihnen nicht sehr gut. Ja, Paulus und Silas kam ich deshalb, weil jemand hat mal eine brennende, feurige Predigt gehalten, wie dieses Ehepaar doch dreht seinen Weg durch. Also fand ich ganz toll. Also naja, aber gut, Predigt war aber trotzdem gut, auch wenn es ein Ehepaar jetzt war. Also auf jeden Fall, sie sind geschlagen, sie sind geschunden, es ging ihnen nicht gut, ins unterste Loch, dass bloß nichts geschieht, ja, nichts geschieht, dass sie dort irgendjemand befreit. Aber weißt du, um Mitternacht, also hier, ich habe heute extra darauf nachgeschaut, hier steht jetzt gar nicht mal, dass sie in Sprachen gesungen haben, sondern das heißt, vielleicht war es eine Sprachenhymne, es heißt, und Paulus und Silas, dann fingen sie unten im Kerker an, eine Hymne anzustimmen. Ich weiß nicht, Gesangbuch hatten sie nicht, welche Art Hymnen sie da auch, es gab ja damals auch Lieder, die man normalerweise niedergeschrieben sang. Also sie sangen, und sie sangen diese Hymne, und alle Gefangenen hörten zu. Verstehen? Auf einmal erbebt das Gebäude. Auf einmal öffnen sich alle Türen. Nur weil jemand den Herrn lobpreist, ihn ehrt und singt. Weißt du, dass du aus deinem Loch schon lange rausgekommen wärst, wenn du mal ein Lied angestimmt hättest? Stimm doch mal ein Lied an. Sing doch mal dem Herrn. Preis ihn doch mal. Ist übrigens leichter als zu meckern. Das Leben spielt mir übel mit. Jetzt will man das Evangelium verkündigen. Da hat er mir noch auf den Schuh gerotzt, da auf dem Luisenplatz. So Sauerei. Ja, muss ich mir das gefallen lassen? Und ja, und nach Hause, ja, da sind sie auch alle nicht so lieb. Das ist anstrengend. Vor allem, du musst dein Gesicht für diese Aktion richtig verzerren. Teilweise bis zu einer hässlichen Grimasse. Du kannst es einfacher haben. Oh, Rabashakarabasai. Hey, der hat dich doch gerade auf den Schuh gerotzt. Oh, Shabukarabasai. Halleluja. Halleluja. Ich preise dich, Herr. Der Bruder, die Schwester hat mich aber gerade doll beleidigt. Oh, Halleluja, Herr. Ich rechne das ja nicht zu. Ich rechne das doch nicht zu. Warum sollte ich? Der Herr rechnet mir doch meine Sünden auch nicht zu, oder? Warum sollte ich das? Aber der Teufel will, dass du gehst. Ich bin jetzt so gekränkt, ich brauche jetzt ein zweites Cleansing. Verstehst du? Nein! Manche brauchten nicht ein zweites Cleansing, die brauchten mal so einen Klaps in die richtige Richtung. Nein, du brauchst wirklich mal, dass du Gott ernst nimmst in seinem Wort. Du bist beleidigt worden, dann preise Gott. Jesus wurde beleidigt und er verherrlichte Gott. Sie schlugen ihn ans Kreuz, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Hallo! Sei doch nicht immer so nachtragend. Das bringt dich um. Kein Wunder, wenn du dann irgendwann depressiv wirst. Das musst du aufhören. Oh, Halleluja, ich preise dich, Herr, du bist größer. Ich meine nicht, wenn die Mutter zu dir sagt, Kind, trag mal den Mülleimer runter. Oh, Jesus, Halleluja, ich preise dich. Solche Anfechtung meine ich nicht. Denn das gehört zum Leben. Trag ihn ruhig mal runter. Ja. Halleluja, Herr, ich preise dich. Ich erhebe deinen Namen, denn du bist gut. Versteht ihr? Gott sagt, Lobpreis und Singen, ihn erheben, vor allem im neuen Lied zu singen, es verändert deine Situation. Wollen wir ihm das mal glauben? Wir sollten ihm das wirklich mal glauben. Es verändert die Situation. Es verändert die Situation. Als ich mich darauf einließ, habe ich plötzlich viel weniger Kummer in meinem Leben gehabt. Wenn Kummer kommt, wenn Sorgen kommen, oh, ich preise dich, Herr. Natürlich weiß ich immer noch nicht, wie das sich jetzt lösen wird, wie das gehen wird. Aber ich kenne jemand, der weiß es. Und während er sich kümmert, preise ich ihn. Während er sich kümmert, sage ich Danke und ehre ihn. Während er sich kümmert, singe ich ihm ein Lied. Ich singe ihm nicht ein Lied, damit er sich kümmert. Ich singe ihm ein Lied, weil er sich kümmert. Ich singe ihm ein Lied. Ich würde ihm auch ein Lied singen, wenn er sich gar nicht kümmert. Was haben Sie denn gesagt? Wenn der Herr, im Alten Testament diese Glaubenshelden, wenn der Herr uns retten will, dann wird er uns retten. Wenn er uns eben nicht retten will, rettet er uns eben nicht. Aber eins steht fest, vom Herrn werden wir nicht weichen. Fertig, Ende aus. Punkt. Das war's. So, diese Haltung müssen wir haben. Und Paulus, und sie beten, das Gefängnis bebt. Verstehst du? Und eine Gemeinde entsteht an diesem Ort. Wenn sie rumgemeckert hätten, wie wir das heute so gewohnt sind, Philippi hätte wahrscheinlich keine Gemeinde gehabt. Wären nicht gekommen. Die wären wie die geschlagenen Pudel aus dem Ort gegangen, wären fortgegangen, haben gesagt, schütteln den Staub ab. Gottloses Volk. Ja, habt die Hölle verdient, Staub sei über euch. Hätten wir alles machen können. Ich guck dich nicht an, du hast mich beleidigt. Und morgen guck ich dich auch nicht an. Zum Abendmahl komme ich nicht. Komme ich nicht hin? Nein, mache ich nicht. Denn dann muss ich dich ja sehen und dann muss ich sitzen bleiben. Dann wissen alle, dass ich ein Bockiger bin. Ja, aber wenn du nicht zum Abendmahlsgottesdienst kommst, wissen wir auch, dass du ein Bockiger bist. Spielt doch keine Rolle, wir wissen so oder so. Hallo? Na, oder nicht? Hotter. David sagt, Psalm 119, Vers 62, um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen, wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Vers 164, siebenmal am Tag lobe ich dich wegen der Bestimmung und deiner Gerechtigkeit. Dieser Mann, der hatte ja schon wirklich eine Aufgabe, siebenmal am Tag Timing einzuteilen, jetzt da lobe ich Gott, da lobe ich Gott, da lobe ich Gott, da lobe ich Gott. Da sind wir doch, wir geisterfüllten Neutestamentler, doch wesentlich besser dran. Denn wir müssen nicht irgendwelche Stunden groß einhalten, sondern wir können im Bus, wir können unter der Dusche, wir können auf dem Klo, wir können überall, der Herr ist gütig, wir können überall singen und den Herrn preisen. Und nachts auch. Wenn du wach wirst, natürlich, kannst den Herrn ausschimpfen. Ja, wieso kann ich nicht schlafen? Ich muss morgen zur Arbeit. Das ist unfair. Ja, schimpf mit ihm. Der geht dann auch gekränkt seines Weges. Beleidigt. Siebenmal am Tag. Lesen noch Psalm 150. Halleluja. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Feste. Im Hebräischen steht wörtlich unter der Wölbung, dem Himmelsgewölbe. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe oder wegen der Menge seiner Größe wörtlich. Lobt ihn mit Posaunenschall wörtlich durchstoßen ins Horn. Hatten wir heute schon mal jemand, der ins Horn hier gestoßen hat. Lobt ihn durch Stoßen ins Horn. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Tambourin und Reigen. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit klingenden Becken. Lobt ihn mit schallenden Becken. Alles, was Atem hat, lobet, ja, Halleluja. Jemand hier heute Abend, der Atem hat? Dann lobe den Herrn. Preise den Herrn. Glaube mir. Dieser Psalm 149, der ist mir total wichtig. Und gerade auch in Verbindung mit dem Neuen Testament. Lobeserhebungen, Tehillah, geistliche Gesänge seien in ihrer Kehle. Und das Bring, weis den Feind in seine Schranken. Jetzt verstehst du, warum der Teufel nicht möchte, dass du geistgetauft bist und neuen Sprachen redet. Du könntest dann nämlich auf einmal ein Rema bekommen. Und du könntest auf einmal ein Schwert in deiner Hand haben. Also hat er dir beigebracht durch verschiedene Irrlehren, dass Zungenrede und Sprachenrede heute nicht mehr gilt. Er hat dich belogen, damit du schön brav an seiner Kette bleibst. Aber Gott sagt, und Paulus sagt es auch im Wort Gottes, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Wer in Sprachen redet, auferbaut sich selbst und viele andere Dinge. Lasst uns in Sprachen reden. Paulus sagt, wir sollen mehr in Sprachen reden als je zuvor. Lasst uns in Sprachen reden. So, und wir haben, kommt auch Leben rein. Ich verstehe das, ich bin manches Mal mit Geschwistern aus ausländischen Gruppen zusammen gewesen und selbst wenn wir manches Mal eine Tagung hatten oder ein Treffen mit verschiedenen Brüdern, dann wurde oft im Kreis gesessen, wir haben dann gebetet und jeder hat sein deutsches Gebetchen in die Runde gebracht und dann wurde irgendwann die Versammlung beendet. Und für mich ist das eigentlich total unbefriedigend. Und ich weiß auch für die ausländischen Geschwister, die dann oft bei solchen Treffen sind, die sagen, es hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Und manches Mal, dann sind die, sag ich mal, alle, die immer nur in Deutsch beten, die sind dann weggegangen und dann sind wir zurückgeblieben und dann haben wir losgelegt. Und dann singen wir in Sprachen, dann preisen wir Gott in Sprachen und auf einmal kommt und da hagelt es Prophetien und Wort Gottes und richtungweisende Worte Gottes, während wir dann Sprachen Gott anbeten und Gott preisen und Gott gibt klare Wegweisung, Gott gibt Ermutigung und Trost. Das hat man bei dem ganzen, entschuldige bitte, ich bin manchmal krass, bei dem ganzen deutschen Geplapper hat man das nicht erlebt. So, ich bete auch mal in Deutsch, 1-2%. Wenn ich mit Leuten bete, bete ich in Deutsch, damit sie sich verstehen. Aber wenn ich für mich alleine bete, oh, das ist so gut, in den Geist einzutauchen. Und ich bete nicht einfach, so. Nein, ich bete im Glauben. Ich weiß, wenn ich bete dann kann, und fürbitte, da habe ich, bekomme ich ein Rema, weil es geschrieben steht. Ich bete zielgerichtet in Sprachen, im Glauben bete ich in Sprachen, weil ich weiß, es kommt jetzt was, weil Gott, der Herr, mein König, Jesus, hat gesagt, wenn du in Sprachen betest, dann werde ich dir Rema geben, dann werde ich dir situationsverändernde Schwertworte geben, die du anwenden kannst, die die Umstände verändern, die Situation verändern. Und da bete ich nicht einfach, na ja, mal gucken, ob was kommt. Nein, ich bete, ich weiß, es kommt was. Ich bete es und weiß, es kommt was. Verstehst du? Es kommt was vom Himmel. Es kommt was vom Heiligen Geist. Rabokarabashikirebahandarabasai. Nein, er wird nicht zu Fall kommen. Rabarakiatosuma. Das wird nicht geschehen im Namen Jesu. Und das erlaube ich auch nicht im Namen Jesu. Da fangen an, Rema-Worte reinzugehen, wenn du in Fürbitte bist. Es wird nicht so geschehen, sondern der Wille des Herrn wird geschehen. Das sind Rema-Worte, die auf einmal reinkommen. Du weißt noch gar nicht mal für den du betest, was ist jetzt der Wille des Herrn? Wenn der Herr meint, dass du es wissen sollst, dann wird er es dir sagen. Wenn nicht, bete einfach weiter. Ich habe manchmal früher, am Anfang habe ich gesagt, Herr, was bete ich jetzt gerade für die Person? Da hat er gesagt, geht dich nicht an, bete weiter. Bete einfach. Bete ganz einfach weiter. Ich muss das doch nicht alles wissen. Ja? Warum soll ich meinen Kopf mit allem Möglichen belasten? Nein, bete im Geist. Das ist ein Schwert in deiner Hand. Ja? Und so, es nützt nichts, auch in Deutsch irgendwo da zu sitzen und in Tränen und zu heulen und oh Jesus und die Umstände sind schwierig und die Situation und ich war aber du gibst mir Kraft. Versteh, hey, das macht dich krank. Du musst das aufhören. Dann bist du wieder ein Niedergeschlagener. Der Herr würde sagen, steh mal auf von deinen Füßen. Schau mal in mein schönes Angesicht. Und dann fange an, Lobeserhebungen in das Universum zu schicken und in den Himmel zu schicken. Und ich werde dir Rema geben für die Situation. Und dann hört das Klagen auf, dann hört das Weinen auf, dann hört das Jammern auf. Denn wir sind doch nicht für das Jammertal geschaffen, sondern was steht geschrieben? Die, die wir vom Herrn erfrischt worden sind, wir gehen ins Jammertal, ins Baccaratal und machen es zu einem Freudenort. Also wir sollten uns nicht vom Teufel dahin bringen lassen, dass wir auch in der Heulecke sitzen. Da müssen wir raus. Hallo? Okay. Ich weiß, ich habe keine große theologische Predigt gehabt. Aber wenn wir nicht anfangen, im Geist zu beten und das, was der Herr hier sagt, dann predige ich eben nochmal darüber.
Ich will, dass du im Geist betest.
Das verändert Situationen. Da betest du gottgemäß, im Willen Gottes. Oh, Halleluja.
Die Lobpreiser können nach vorne kommen. Lass uns Gott anbeten.
Oh, Rabashika Rabahana Rabasai.